So, wow, das ist ein Gänsehautgefühl.
Und warum ist gerade das Fahrrad so ein gutes Friedenssymbol?
Ich habe das einfach ordnungsgemäß damals an der Stadt Stuttgart angemeldet beim Ordnungsamt, um dann die Rückmeldung zu kriegen, sie spinnen jetzt schon, oder?
Wie kam es zu dem Nuclear Ban Radmarathon?
Irgendwann ein paar Jahre später habe ich dann angefangen, das für meine politische Aktivitäten einzusetzen, das Rennradfahren, und bin dann selber auch immer mehr auf dem Rennrad gekommen.
Wie kam es denn dazu, dass ihr nach den vielen Jahren auch nach Berlin-Brandenburg gegangen seid?
Als ich 10 oder sowas war, da war der Didi Tourer damals irgendwie groß am Start.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Willkommen zu einer neuen Folge Bikers Paradise. Damit auch ein herzliches Willkommen dir, Alex.
Ich freue mich, dich zu sehen, Martin.
Das hört sich doch gut an. Das kam so voller Überzeugung rüber.
Es kommt vom Herzen.
Das ist schön.
Also, das ist wirklich echt, echt, echte Wertschätzung. Willst du noch mehr?
Nö, komm, das reicht vollkommen aus. Das wird langsam lächerlich.
Das muss ja eine Woche reichen.
So, wir kommen heute mal ganz schnell zu unserem Thema, denn es geht ums Kilometer sammeln und damit Aufmerksamkeit generieren. Also Fahrradfahren für einen guten Zweck, so könnten wir es auch nennen. Das funktioniert ziemlich super, habt ihr sicherlich auch schon mal mitbekommen. Letztens hatten wir ja die Kinderhilfe hier, die eine Tour gemacht haben, um Spenden einzusammeln. Dann hatte vor kurzem Eurosport-Moderator Holger Speckhahn seine Speckies Charity Tour gemacht. Über 7 Etappen ging es da durch Deutschland, um Spenden zu generieren, um Kindern den Zugang zu einem eigenen Fahrrad zu ermöglichen. Oder es gibt auch Menschen, die machen tierisch lange Radfahrten, um Geld für ein Familienmitglied zum Beispiel zu sammeln. Also ihr merkt, Möglichkeiten gibt es da sehr, sehr viele. Und wir reden heute über das Radfahren für den Frieden. Wir sprechen jetzt mit Roland Blach, dem Cheforganisator des Nuclear Ban Radmarathons, der am 22. August hier in Berlin losgeht. In Berlin ist Start, geht dann über Seelo, Frankfurt an der Oder, Fürstenwalde, Königswusterhausen, wieder zurück nach Berlin, 260 Kilometer für eine atomwaffenfreie Welt.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Roland, schön, dass
Hallo.
Du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Heute schon Fahrradfahren gewesen? Erzähl mal.
Tatsächlich auch noch eine kleine Runde, nur irgendwie kurz nach Hause. Gestern waren es so knapp 30 Kilometer. Aber ich bin auch nicht so viel unterwegs wie die ganzen Radcracks, die ich sozusagen mit unterstütze und betreue.
Sag mal, wenn du solche 200 Kilometer Touren organisierst, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass du auch selber Rennrad fährst?
Richtig. Oder? Ich habe nur 2 Rennräder. Ich habe sonst gar keine Räder. Habe auch kein Auto, ich fahre nur Rennrad.
Und hast du dann ein Rennrad, wo so ein bisschen was zum Transportieren drauf ist? So ein Körbchen oder sowas? Braucht man ja manchmal zum Einkaufen.
Nein, auch das nicht. Also wenn ich einkaufen gehe mit dem Rennrad, dann kommt das irgendwie in meinen Rucksack. Ansonsten ist es tatsächlich nur zum irgendwie über die Piste fahren und mal schneller, mal weniger schnell und einen Rucksack hinten drauf und gut ist.
Also dein Rennrad ist auch dein Stadtrad?
Ja, oder ich habe so Wegstrecken, weil ich in einem kleinen Ort wohne, dass ich einfach das andere laufe, weil ich nicht mehr am Rennrad mache.
Ja, ja.
Wohnst du da zwischen, wie war das, Stuttgart und Aalen? Oder wo
ich wohne in Marbach am Neckar, Schiller Geburtsstadt. Der Olle Schiller.
Und wie ist da so die Fahrradinfrastruktur? Geht das vernünftig?
Geht gut, ja. Wir haben den Neckar direkt, hat tolle Radwege am Neckar lang, und in Marbach selber geht es ein bisschen auf und ab, aber kein Problem.
Und wie ist deine Verbindung zum Radsport? Erzähl mal.
Wie meine Verbindung zum Radsport ist, naja, ich habe irgendwann, als ich klein war, habe ich glaube das erste Mal Tour de France geguckt, das ist schon ein paar Jahre her, ich bin ja jetzt ungefähr gefühlt 32, also ein paar Jahre älter, also als ich 10 oder sowas war, da war der Didi Tourer damals irgendwie groß am Start und Gregor Braun, wie sie alle hießen, bei der Tour de France damals, das habe ich so ein bisschen nebenher verfolgt, dann bin ich immer gern Radfahren gegangen und irgendwann kam dann das Rennrad dazu, das erste, das zweite, das dritte, und dann kam so mein großes Hype, als Jan Ulrich und Lance Armstrong sich irgendwie gefetzt haben und dann irgendwie auch gemerkt haben, Moment, irgendwie stimmt da was nicht, tolle Leistungen, aber irgendwas ist auch verkehrt. Und irgendwann ein paar Jahre später habe ich dann angefangen, das für meine politische Aktivitäten einzusetzen, das Rennradfahren, und bin dann selber auch immer mehr auf dem Rennrad gehockt.
Für deine politischen Aktivitäten, da sind wir gleich beim Thema. Wie kam es zu dem Nuclear Ban Radmarathon?
Also erstens hat es einen Vorlauf, weil es einen anderen Namen hatte, der in der Zwischenzeit mal geändert wurde. Also es war 2005, damals lief das noch als Pacemakers Radmarathon, als wir angefangen hatten und 60 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki überlegt haben, irgendwas brauchen wir, um die Menschheit mehr irgendwie mitzunehmen, die Menschen mehr mitzunehmen für diese ganzen Themen, die immer noch aktuell sind. Das ist jetzt 20 Jahre her, die Welt war damals gefühlt noch ein bisschen friedlicher, wie es heute irgendwie scheint oder ist. Und dann habe ich mit einem Radfreund zusammengesessen und gesagt, hey, was machen wir denn irgendwie? Und er so, ach, wir fahren von Stuttgart, das ist eine europäische Kommandozentrale der amerikanischen Streitkräfte für ganz Europa, das EUCOM. Und irgendwo ist Büchel in der Eifel, da liegen noch Atomwaffen, wir verbinden das doch mal miteinander. Zwischendrin der Grammstein, also nicht die Band, sondern der Ort. Und ich so, das sind 333 Kilometer. Und wie lange willst du dafür brauchen? Er so, einen Tag. Ich so, okay, gibt's sowas? Wer macht sowas? Ich hatte keine Ahnung. Und so ist eigentlich diese Geschichte damals vor jetzt 21 Jahren entstanden und ist im ersten Jahr mehr oder weniger voll angeschlagen.
Warum ist dir persönlich dieses Thema so wichtig?
Das Radfahren oder die atomare Bedrohung?
Die atomare Bedrohung oder eine Welt ohne Atomwaffen.
Ja, im Kern bin ich erstmal so überzeugt davon, dass eigentlich alle Menschen auf der Welt in Frieden leben wollen und in Sicherheit. Und es ideal wäre, wenn wir überhaupt keine Waffen bräuchten auf dieser Welt. Und Atomwaffen sind ja mal das Schrecklichste aller Waffen. Und ich selber bin aufgewachsen, nicht nur mit Didi Tucher und Gregor Braun und diesen ganzen Menschen beim Radfahren, sondern weil 81, 82, 83 die Welt auf der Kippe stand, ob sie es überlebt oder nicht. Die ganze Nachrüstungsdebatte. Ich hatte Albträume, mich hat es schwer beschäftigt und habe mich dann über alle möglichen Wege da rauszukommen, mich mit Gandhi beschäftigt, Gewaltfreiheit beschäftigt, überlegt, was kann ich denn dafür tun, um sozusagen mein fast schon Trauma aus diesen Albträumen das zu überwinden. Und habe dann eigentlich erst in den 90er Jahren angefangen, mich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen, Jahre nach diesen Albträumen. Und bin auf einmal bei den Gruppen gelandet, die sich da engagiert hatten, weil ich sag, all die Menschen, die ich begegnet bin, habe entweder durch Atomtesterfahrung oder Hiroshima Nagasaki, das zu hören, das ist so furchtbar, das will kein Mensch jemand anderem wieder antun. Und deswegen ist es notwendig, dass wir auf diese Waffen verzichten. Und solange nur einer Staat diese Waffen hat, kann es jederzeit passieren, dass die eingesetzt werden. Und deswegen kann die Konsequenz noch sein, weg damit.
Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren die Einstellung zu Aufrüstung auch in unserem Land grundsätzlich verändert wieder. Merkst du das bei der Resonanz zu deiner Veranstaltung? Macht sich das in irgendeiner Form bemerkbar?
Also direkt mit Sicherheit nicht, weil ich nicht nachvollziehen kann, welche Menschen sich vielleicht nicht beteiligen oder anmelden. Das sind sozusagen die Menschen, die eventuell wegbleiben würden. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei Veranstaltungen, also im Süden hat das sozusagen ja die Basis und jetzt haben wir seit 2-3 Jahren das ja nach Berlin verlegt, dass wir im Süden nach wie vor bei über 100 Menschen sind, die da die 300 Kilometer abkloppen und im Norden sind wir so bei 60, 70, also in Berlin und Brandenburg. Da habe ich nicht das Gefühl, dass das beeinträchtigt, sondern dass die Menschen, die da mitmachen, das Gefühl haben, sie haben ein Ventil auf dem Rad, ihr Lieblingssportgerät, sich da Zeichen zu setzen unterwegs, in den Städten, auf der Straße. Da habe ich nicht das Gefühl, in anderen Stellen meiner Friedensarbeit, ich mache das ja fulltime mehr oder weniger, da merke ich schon, dass es da große auch Zweifel gibt, manchmal auch Frustration, dass man da nicht mal durchkommt mit dem eigentlichen Friedenswillen. Ich lasse mich da aber nie abbringen und bei den Radfahrten merke ich, dass ich da volle Rückendeckung habe mit den Teilnehmern.
Wie kam es denn dazu, dass ihr nach den vielen Jahren auch nach Berlin-Brandenburg gegangen seid?
Es war so, dass wir irgendwann, nachdem wir es ein paar Jahre gemacht hatten, in den 2010er Jahren, da sind wir zweimal nach Berlin gefahren, 3 Tage von Süden aus, also 600 Kilometer. Die Ankunft, die war so genial, da durch die Stadt zu fahren, die ganzen Straßen frei. Die Polizei hat im Prinzip alles sozusagen rechts und links angehalten. Die Ampeln waren durch. Und ich so, wow, das ist da Gänsehautgefühl. Dann haben wir 2023 auf 2024 haben wir gesagt, komm, lass uns das mal wieder da oben machen, und zwar einen Tag nur. Und dann sehen wir 2024, einen Tag vor der ADFC-Standfahrt sind wir in Berlin gestartet und sind um Berlin rum, Brandenburg und von Potsdam wieder rein und wieder dasselbe Gefühl mit 60, 70 Leuten. Ungefähr gefühlt 20 Polizeimotorräder für 60, 70 Menschen. Also es war mega und die da aus Berlin waren, dachte ich, was ist denn hier los? Das habe ich ja noch nie erlebt. Und dann war im Prinzip klar, das können wir nicht wieder aufgeben. Wir setzen es fort. Nicht ganz leicht, weil in Berlin große Konkurrenz ist. Aber das Wichtigste, wir wollen dahin, wo die Politik spielt und wo die Menschen da sind, die sozusagen das alles begleiten, nämlich in der Bundeshauptstadt. Und da entscheiden entsprechend die Politiker für oder gegen Frieden. Im Moment gerade eher dagegen, leider.
Du hast gerade gesagt, es gibt ja auch viel Konkurrenz und meinst sicherlich auch andere Radveranstaltungen. Ist es dann nicht heutzutage fast schlauer, sich auch mit großen Verbänden zusammenzutun oder einfach gemeinsam Dinge zu organisieren, um noch mehr Wirksamkeit zu erzeugen?
In jedem Fall. Also im Süden ist es so, dass wir seit vielen Jahren mit dem Radsportclub zusammenarbeiten. Das ist schon mal sehr, sehr erfolgreich. Also auch da zu wissen, da gibt es eine große Rückendeckung für so ein Event. Jetzt in Berlin haben wir es jetzt auch so, dass wir mit zwei Vereinigungen, Vereinen mit am Start sind. Das eine sind die Wildivers, die ja jetzt ein Frauen-Bundesliga-Team da am Start haben und wirklich groß am Durchziehen sind. Das ist eine große Hilfe, dass die uns unterstützen und tragen als Partner. Und der Verband, wir fahren das Fahrrad WFF, der Landesverband Berlin-Brandenburg. Das heißt, über den Weg eine Community mit reinzunehmen, die auch zunächst mal aufgeschlossen sind für das Thema Frieden, weil wir merken schon auch, sich mit diesem Thema einzubringen, da kommt dann immer gleich, ja, ist es parteipolitisch, ist es politisch, wir wollen aber nicht politisch sein und Sport darf nicht politisch sein oder sollte nicht. Und das merken wir schon, dass wir da an manchen Stellen auch nicht immer nur offene Türen einrennen. Jetzt bei der Werbung dieses Jahr merkt man jetzt bei allen möglichen Events, Zweiradstadler, die und viele andere, die dann auch unsere Plakate aufhängen, dass wir da also großes Wohlwollen empfangen und erfahren. Das heißt aber, das ist ganz viel Aufbauarbeit und da haben wir noch einiges vor uns.
Wie schwierig ist denn das, so ein Event hier in Berlin zu veranstalten? Also wenn du sagst, dass dann da 20 Polizeimotorräder mit unterwegs sind, über mehrere Bezirke hinweg, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Wir sind ja hier aus Berlin und wir kriegen das ja ständig mit, dass Sachen abgesagt werden oder erst gar nicht stattfinden, weil es eben zu kompliziert ist oder zu aufwendig oder eben zu teuer, in Berlin irgendwas zu organisieren.
Ich darf mal in die frühe Geschichte eingehen, 2005, weil ich damals mit viel Unterstützung den Hinweis bekommen habe, wie organisiere ich sowas überhaupt, wie komme ich überhaupt, über 330 Kilometer waren es damals, von A nach B, das kriege ich ja in einem Tag eigentlich kaum irgendwie hin, ohne nicht zu wissen, ich werde abgesichert, weil sonst kann ich so einen Schnitt gar nicht halten, ich werde ständig angehalten an Ampeln, an Kreisverkehren, wie auch immer. Ich habe das einfach ordnungsgemäß damals in der Stadt Stuttgart angemeldet beim Ordnungsamt, um dann die Rückmeldung zu kriegen. Sie spinnen jetzt schon, oder? So ungefähr. Und ich so, nee, also ich melde jetzt die Demonstration von Stuttgart nach Büchel in der Eifel an. Und das ging dann und dann gab es auch eine Polizeibegleitung, aber noch ein bisschen weniger stark, wie es seitdem ist. Und mit diesen Erfahrungen konnte ich halt Stück für Stück punkten. Wenn wir Mehrtagesausfahrten machten, dann waren 6, 8, 9 Motorräder oft dabei, auch bei 50 Leuten nur. Und irgendwo bin ich eben so selbstbewusst eben auch an die Berliner Behörden rangegangen und die haben 2024 auch nach den Vorerfahrungen der Zielankunft in Berlin, die haben das ganz normal ausgewertet, beschieden. Es ist eine Versammlung, wir haben Kundgebungen, wir haben unterwegs Dinge, die als Versammlung zu werden sind, eben Hörbarkeit, das als Lautsprecher durchsagen und so weiter. Und so war es überhaupt kein Problem. Ich darf sogar noch dazu sagen, die letztjährige Versammlungsleiter oder die Einsatzleiterin der Polizei, die war so happy, dass sie gesagt hat, wann macht er das dieses Jahr wieder? Sie möchte da dabei sein. Also das ist auch eine coole Sache. Ich habe das auch im Süden erlebt, dass Einsatzleiter im Fahrzeug bei der Polizei auf einmal irgendwie Seiten wechseln und sagen, sie möchte auf dem Rennrad mitfahren. Also eigentlich ist es völlig crazy und gleichzeitig aber sagt, irgendwie scheint man da mit so einem Crossover-Ding auch die Menschen zu erreichen, selbst in der Polizei, dass sie sagen, ihr seid so toll, macht es bitte. Und wir unterstützen euch, wie es eben irgendwie geht.
Muss man dann beim Ordnungsamt dann einen Schnitt angeben, den man fahren will?
Das ist manchmal ein Problem, weil die dann sagen, also ich habe schon manche Behörden gehabt, auch in anderen Bundesländern, die gesagt haben, das ist jetzt aber Tempo 28, seid ihr noch eine Demo? Ich sage, wer legt denn in Deutschland bei Versammlungen eine Geschwindigkeit fest? Kann die mit Tempo 3 machen, zu Fuß? Kann die doch aber auch in einem größeren Tempo machen? Kann Versammlungsrecht steht eine Geschwindigkeit drin. Und dann gebe ich es an und dann gibt es die Vorjahreserkenntnisse und die Vorjahreserfahrung und dann geht es immer durch. Und das ist aber, glaube ich, der große Vorteil, dass ich diese ganzen Erfahrungen der letzten 20 Jahre eben einfach mit einbringen kann und sage, die Kollegen haben es so gemacht, bitte achte darauf, dass es ähnlich macht für unsere Sicherheit, für die Sicherheit der anderen Teilnehmer. Und dann flutscht es. Das ist einfach ganz arg toll.
Warum funktioniert das denn so gut über Sport, Menschen zusammenzubringen und Botschaften zu transportieren?
Naja, ihr macht Sport, alle machen Sport oder ganz viele, nicht alle. Das ist erstens, ist es so eine Selbstvergewisserung. Ich bringe meinen Körper in Schwung, ich halte meinen Körper in Schwung, ich halte meinen Körper fit. Zweitens, ob jetzt Olympiade, Fußball-WM, die jetzt gerade läuft, sind wir auch anders. Trotz aller Kommerzialität oder Kommerzialisierung, es bringt einfach die Menschen zusammen, weil es eine große Akt der Völkerverständigung ist, schon seit der Antike mit der Olympiade. Und ich glaube, das ist bei diesen Touren, aber auch anderen, so das Gefühl, wir können da gemeinsam mit der sportlichen Betätigung auch ein Zeichen setzen. Jetzt ist bei uns Frieden, bei der AfC-Sternfahrt ist es eben, das Rad als solches in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, das ist die große Kunst, auch die Menschen da abzuholen, was sie sowieso tun. Ob die jetzt Rad fahren, es gibt Aktionen mit Fußball, gegen Rassismus, wie auch immer. Und ich glaube, das ist die große Kunst, glaube ich, die Menschen genau da abzuholen, wo sie sowieso sind und sie davon zu überzeugen, das auch mit was zu verbinden, in dem Fall für Frieden.
Und warum ist gerade das Fahrrad so ein gutes Friedenssymbol?
Also wir haben jetzt so oft Schirmherren gehabt, Radsportpräsidenten aus allen möglichen Bezirken, und die haben immer wieder gesagt, dass das Radfahren, insbesondere das Radfahren, ein großes Zeichen von Völkerverständigung ist. Und so erlebe ich das auch. Also da ist, man sitzt genauso auf dem Fahrrad und wie bei der Kultur auch wieder bei der Musik. Da zählt im Prinzip, es gemeinsam in Bewegung, bei Musik, es gemeinsam im Tanzen, im Singen. Da zählt nicht das Aussehen, da zählt nicht, ist jetzt jemand Mann, Frau, divers, sondern da zählt, ich bin gemeinsam mit dir auf dem Rad. Und wir wollen einer Sache nachgehen und kommen gemeinsam am Ziel an, bei uns im Peloton, ohne dass einer Erster, Zweiter, Dritter sein muss. Und so funktioniert das. Und das ist macht jedes Mal mega Spaß. Und ich wüsste nicht, dass ich eine Veranstaltung je auch in der Friedensbewegung erlebt hätte, dass Männer mit 50, 60 oder sowas mitten in der Veranstaltung auf einmal anfangen, lauthals zu heulen, weil es so berührend ist.
Wow. Ja, Musik und Sport sind wirklich die großen Gleichmacher in unserer Gesellschaft, ne? Das ist komplett egal, wo man herkommt. Sag mal, du hast ja vorhin schon die Unterstützung von Vereinen und sowas angesprochen. Die Taz ist ja zum Beispiel mit dabei oder das Magazin Rennrad. Die Wheel Divas hier aus Berlin hast du angesprochen. Wie wichtig ist es denn eigentlich, solche Partnerschaften zu haben? Würde es auch ohne Partner überhaupt gehen?
Also grundsätzlich würde es schon gehen. Ganz bestimmt. Also ich hatte das Glück, auch in der Anfangszeit zu sagen, das wäre gut, wenn wir Sachsponsoring bekommen, dass uns irgendjemand Bananen stellt, dass uns irgendjemand dies oder jenes zur Verfügung stellt, Nüsse, Riegel. Dadurch hatte das angefangen und dadurch konnten wir aber auch nachweisen, guck mal, die und die Partner, die stehen an unserer Seite. Das ist jetzt nicht irgendeine Veranstaltung, wo man sagt, was ist das, sondern das sind namhafte, jetzt wie Rennrad oder so, namhafte Projekte, Zeitungen, Sponsoren mit dabei, also oft auch aus dem ökofairen Bereich, wenn wir dann Riegel anbieten. Und dann kann man auch zeigen, Moment, das ist eine Veranstaltung, die geht weit über das hinaus, was wir selber machen. Im Kern könnten wir sozusagen auch darauf verzichten, wenn wir Geldeinnahmen haben, die sagen, wir brauchen im Prinzip diese Sachsponsoring so oder so nicht. Aber es ist im Prinzip immer einfach zu zeigen, es geht über die eigenen Grenzen hinaus und deswegen ist diese Unterstützung, diese Kooperation einfach so wichtig.
Erklär mal, wie der Tag am 22. August dann hier in Berlin ablaufen wird.
Wir starten morgens an der internationalen, Psychologischen Universität in der Stromstraße. Also da sammeln wir uns morgens und gegen 7 geht's los, machen eine kleine Tour zum Brandenburger Tor und machen dann im Prinzip nochmal einen Auftakt, bevor es dann Richtung Osten rausgeht mit den Rennrädern, bis wir zum Frühstück in Seelow ankommen als ersten Halt. Dann in Brandenburg. Das heißt, wir sind nur ganz kurz morgens in Berlin und der größere Teil, auch den ganzen Tag über, sind wir dann tatsächlich in Brandenburg. Haben wir jetzt auch bewusst gemacht, weil die Erfahrung vom letzten Jahr, Berlin, toll, schön, aber wir wollen einfach auch ins Umland gehen und ein bisschen eingerufen, wie ist das Team, wie kommt es miteinander klar, wie läuft es mit der Polizei, wie läuft es mit der Übergabe nach Brandenburg mit der Polizei. Das ist dort ein bisschen nicht ganz so leicht, weil da nicht so die Massen mit der Polizei unterwegs sind, die haben oft gar nicht so Einsatzkräfte. Und dann sind wir eben in Brandenburg und kommen nach dem Halt in Seelow, Frankfurt-Oder, Fürstenwalde, Königswusterhausen, dann am späten Abend oder an dem frühen Abend, weiß ich, so 18 ungefähr, kommen wir dann wieder in Berlin an und dann haben wir nochmal die letzten 30 Kilometer, bis wir vor dem Roten Rathaus landen.
Gibt es einen Grund, warum ihr euch diese Strecke Richtung Polen, Himmelsrichtung Richtung Polen ausgesucht habt?
Ja, also erstens, die Städte sind für uns wichtig. Bevor ich gleich über Frankfurt-Oder komme, die Städte sind uns wichtig, weil die alle engagiert sind, bis auf Fürstenwalde, aber das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Die sind alle engagiert bei den Mayors for Peace, also an einem internationalen Städtenetzwerk, was von Hiroshima in den 80er Jahren ausging und was weltweit fast 9000 Städte vereint, die sich für Frieden und atomare Abrüstung einsetzen. Ganz viele Städte in den USA, in Russland, im Iran, ich weiß nicht wo. Und die meinen das ernst damit. Und in Deutschland haben wir fast 900 Städte. Und wir versuchen eben immer, die Städte einzubinden. Selo ist eine der wichtigen Städte, hat natürlich einen historischen Hintergrund. Und die haben sofort gesagt, wow, toll, dass ihr das macht. Wir unterstützen euch nach Kräften. So, das ist das eine. Also schon irgendwie vielleicht auch eine historische Komponente, aber die Städte als solche miteinander zu verknüpfen, die sich sowieso schon ein bisschen engagieren. Und Frankfurt-Oder war uns besonders wichtig als Grenzstadt, als Stadt in den Osten, sozusagen als Brücken. Stadt in den Osten nach Slubice drüber, machen auch extra einen Halt an der Brücke, um nochmal zu dokumentieren, was wir tun, ist brückenbauend, ist völkerverständigend. Wir sollten und dürfen diese Brücken nach Osten hin endlich abreißen und alles, was wir tun, um ja einfach diese Brücken abzureißen, auch alles noch weiter in Richtung Russland, schadet am Ende dem Frieden. Auch wenn das alles sehr herausfordernd ist, was wir gerade in Europa erleben und natürlich weltweit. Aber jede Brücke einzureißen heißt, es ist immer ein riesengroßer Aufwand, sie aufzubauen. Und deswegen ist dieses Brückensymbol auf der Oder so ganz wichtig. Und die Stadt Frankfurt, die uns auch unterstützen wird, mit örtlichen Menschen aus der Friedensbewegung.
Was passiert denn dann in den einzelnen Orten? Du hast ja vorhin auch von Kundgebungen gesprochen. Erzähl mal.
Na, im Kern kommen wir an. Es gibt kleine Redebeiträge, entweder von Bürgermeistern, Stadtoberhäupten. Manchmal sind auch Rennradsportler vor Ort mit dabei in Königs Wusterhausen. Radsportcracks irgendwie mit dabei. Die kann sein, dass die dann kleine Redebeiträge halten, falls es Friedensinitiativen gibt. Ja, und dann kommt es auf die wesentlichen Dinge an, die Radfahrer da so brauchen. Bedürfnisbefriedigung heißt essen, trinken, auf Toilette gehen. Das sind so die ganz wichtigen Dinge, die man jetzt eben machen muss. Also es klingt irgendwie ganz profan, ist aber irgendwie ganz normal. Man muss halt irgendwie auch mal pullern, wenn man viel getrunken hat. Und bei Hitze ist es halt umso mehr und das läuft dann ab und nach einer halben, dreiviertel Stunde zieht die Karawane wieder von dann, weil es ja zum nächsten Ort geht und abends will man ja auch nicht zu spät wieder ankommen, einen Zeitplan einhalten und von daher sind die Pausen sehr, also der ganze Zeitplan ist sehr getaktet, von daher Kundgebung, Essen, Trinken, Toilette.
Und dann sagst du ganz schnell, so Leute, ich habe auf den Tacho geguckt, wir müssen
zacki,
weiter.
Zacki, zacki, der Frieden ruft.
Das ist manchmal... Ehrlich, das ist manchmal ein bisschen undankbar, weil ich dann immer erstmal gucken muss, sind alle da, sind alle Räder irgendwie noch, liegt da irgendwo eins noch irgendwo rum oder steht eins an irgendeiner Wand, ist noch einer auf der Toilette oder so und dann, Leute, wir müssen los, in 5 Minuten geht's weiter. Also ich mache dann immer Ansage und das ist manchmal sehr undankbar, weil die so, oh nee, ich will noch hier bleiben, ich will jetzt gerade in diesem Brunnen sein oder irgendwas, aber ey, macht nichts. Also die wissen, dass es richtig ist, was ich da tun und was ich da zu sagen habe. Und dann springt ihr auf dem Fahrrad. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell die auf dem Rad hocken, wenn dann so eine Ansage kommt. In 5 Minuten geht's los. Dung, 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 dung. Und dann geht er noch seinen Rest machen, irgendwie noch einen Riegel einpacken und perfekt.
Welche Menschen fahren so bei euch mit?
Querbeet. Also tatsächlich durch die Länge. Zunächst mal sind doch... Das haben wir noch nicht richtig weggekriegt, sind doch überwiegend Männer mit dabei, muss man sagen. Sind auch, natürlich sind Frauen dabei, divers, weiß ich nicht, ist doch, aber doch auch schon, aber natürlich nochmal eine kleinere Minderheit. Also da würden wir uns mehr wünschen, aber es ist natürlich auch ein Kraftakt insgesamt, die 260 Kilometer jetzt, wie am 22. August, so zu reisen in dem Tempo. Und ansonsten, glaube ich, mitten aus der Gesellschaft, so Menschen, die ja in entweder mittelständisches Unternehmen führen, als der arbeitenden Bevölkerung, die irgendwo als Angestellte aktiv sind. Also ich glaube, Querbeet hat seine Grenzen, weil es uns, glaube ich, noch nicht so ganz gelungen ist, so richtig Internationalität auszustrahlen zu sagen. Also das wäre mal richtig toll, auch nochmal ganz andere Menschen mit einzubinden, die nochmal einen ganz anderen migrantischen Hintergrund haben, wie auch immer. Da sind wir, glaube ich, wie so viele in ihren Blasen sind. Manchmal sind wir schon aus unserer Blase rausgekommen, aber das fehlt. Also da würde ich mir gerne noch ein bisschen mehr wünschen. Sind schon immer wieder mal internationale Leute dabei, aber könnten noch mehr sein.
Die Leute können sich ja auch für Teilstrecken anmelden. Wie läuft das dann bei denen ab? Wissen die, wo sie wann sein müssen?
Ja, die, also alle Leute kriegen, also wir haben ja, glaube ich, eine gute Orga. Das heißt, die kriegen alle Informationen vorher per Mail. Die kriegen zur Not immer auch Telefonanruf, wenn sie irgendwas nicht wissen. Wobei jetzt bei der Strecke Berlin-Brandenburg, auch bei den Vorgängeraktivitäten 25/24 gab es eigentlich niemanden, der wirklich Teilstrecken gefahren ist. Oder wenn dann zwei, dann fahren die in Berlin und steigen irgendwo aus. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die, dass da groß die Teilstrecken. Im Moment gerade gibt's keine. Ansonsten kriegen die Info, wir kommen um 18 Uhr da an und dann geht's weiter. Und dann kriegen die ihr Leibchen. Also es gibt ja immer eine Startnummer, die können sie dann behalten und dann weiß man, dass er auch mit dabei war. So, das ist, glaube ich, eigentlich alles.
Ihr sammelt ja Spenden. Wie funktioniert das und wo geht das hin am Ende?
Na, das ist für die ganze Orga, weil für die ganzen, für die Verpflegung, für das Benzin in den Autos, was ja auch nicht billiger geworden ist, für Versicherungen und alles mehr, entstehen halt die Kosten, die wir halt tragen müssen. Das heißt, es läuft, als eine Versammlung ist, können wir in dem Sinne keine Gebühren verlangen, wie jetzt bei einem Konzert, zahle ich halt 80 € und dann habe ich sozusagen meinen Eintrittspreis. Wenn ich mitmachen kann, das ist eine Versammlung, es muss offen sein. Das heißt, wir können es nur als Spende deklarieren, niemand muss. Machen tun es die allermeisten oder fast alle, damit einfach die Unkosten gedeckt werden. Und die sind halt schnell einfach im vierstelligen Bereich.
Ah, wow. Man kann sich zur Anmeldung ja auch noch Fahrradklamotten von euch zulegen. Wer designt das und sind die schon fertig? Habt ihr so Erfahrung gemacht, dass das meistens ein bisschen später ankommt, als man gedacht hat?
Nee, die Radklamotten, das ist ein gutes System über die Jahre aufgebaut. Also ich habe hier eins gerade auch an, also so ein zeitloses Trikot, weil es ist nicht extra speziell, wo dann nicht extra Berlin-Brandenburg oder sowas draufsteht. Die designt ein lieber Radsportfreund, der in Hoffenheim wohnt, Fußball Hoffenheim, also hier im Süden, mit dem arbeite ich schon seit 15 Jahren zusammen. Wir haben dann die ganzen Prozesse schon so professionalisiert, dass wir ganz frühzeitig wissen, wie soll das Design aussehen, wann müssen wir bestellen, damit die Produktion irgendwie am Start ist und die ganzen Materialien, die sind jetzt für sowohl die Veranstaltung im Süden, also am 22. August Berlin-Brandenburg, die sind alle schon da. Das heißt, die kann man im Prinzip jetzt schon abholen oder demnächst abholen. Sie sind da. Man kann es auch noch weiter bestellen, weil ich immer auch mehr bestelle als sozusagen beim Hersteller, als die Leute vorher bestellen, weil sie nicht wissen, ah, will ich eins oder will ich keins. Das heißt, die Leute können am 22. August dann locker noch so ein Trikot abgreifen. Oder Socken oder Handschuhe oder was auch immer.
Handschuhe ist gut. Was meinst du, wie lange muss es solche Veranstaltungen noch geben?
Am besten nur noch bis morgen. Nein, ich sage immer, mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus der Friedensbewegung, die jetzt eher nicht so radsportaffin sind, wir haben uns das leichteste Thema rausgesucht, die Atomwaffen von dieser Welt zu schaffen. Wir wissen im Moment gerade die Doomsday-Clock, die so nah an 12 dran steht wie nie zuvor. Das heißt, die Bedrohung ist so groß, wie wir sie noch nie hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, ich weiß, wir haben da eigentlich noch 10, 20, 30, 40 Jahre zu kämpfen. Aber ich bin überzeugt davon, und das ist so mein Antrieb selber, die Veranstaltung jetzt in dem Fall, die Friedenswerkstatt Mutlangen, ist Teil von einem großen Netzwerk von ICAN. Das ist ein International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Und dieses Netzwerk hat 2017 einen Friedensnobelpreis bekommen. Ich selber hatte das große Glück, mit den Oslo dabei zu sein und das hat ein wahnsinniges Gänsehautgefühl ausgelöst, viele Türen geöffnet und vor allen Dingen hat ICAN mit dem Aushandeln des Atomwaffenverbotsvertrags mit vielen Staaten, insgesamt 122, dafür gesorgt, dass da gerade ganz viel neu in Fahrt kommt. Also wir haben natürlich die Atomwaffenstaaten, wir haben ganz viele Staaten, die sich da anhängen, aber wir haben so viele Staaten, die diesem Verbotsvertrag mittlerweile angehören, dass da gerade im Hintergrund, das ist manchmal nicht immer offen öffentlich sichtbar, schon so viel passiert, dass man sagt, wir wollen weg von diesen Atomwaffen. Und ich glaube, wenn dieser Druck, wenn die Zivilgesellschaft mit diesem Druck so stark ansteigt und wir so mit dem Fahrradfahren so einen kleinen Teil davon sind, dann kann es ganz schnell gehen, so wie 89 auf einmal die Wende kam, weil da vorher ganz viel passiert ist. Und dann dieses menschliche Wunder, menschengemachte Wunder vom Verbotsvertrag, glaube ich. Und wer weiß, vielleicht haben wir auf einmal in 20, 30 Jahren die Gelegenheit zu sagen, wir sind auf einmal ohne Atomwaffen. Was hätte 1983 jemand drauf gewettet, dass drei Jahre, vier Jahre später Reagan und Gorbatschow eine atomwaffenfreie Welt wollen? Das ging ganz schnell. Und da zu sein mit der Bewegung, mit so unserem Radfahren, die Leute sensibilisieren, das ist eigentlich unser großes Ding. Und ich glaube immer daran, wünschen wir es mehr als heute, als morgen. aber ich weiß, dass es passieren wird.
Wenn jetzt die Leute hier diesen Podcast hören und sagen so, oh Mensch, spontan will ich da doch noch mitmachen. Wie lange kann man sich bei euch anmelden? Geht das dann auch noch bis zum 22. August? Na, ja. Gut, ist dann vielleicht auch ein bisschen spät?
Nee, man kann einfach morgens dazukommen und dann kriegt jeder seine Startnummer und ist alles gut. Also geht bis zum Schluss und ich weiß von der Berliner Szene, soweit bin ich mittlerweile firm, dass es da eher so ist, dass man sich spontan vielleicht dazu meldet als im Süden.
Gibt's die Berliner.
Ja, aber es ist alles wunderbar. Wir haben jetzt einige schon beieinander und einige werden bis 21. August dazukommen und die den erst am 21. August wissen, dass am nächsten Morgen dann eben aufs Rad steigen, die kommen halt am 22. August morgens dahin.
Schön, okay. Super.
Super, vielen lieben Dank, Roland, für deine Zeit. Tolle Arbeit, die du machst.
Ja. Danke für euer Interview, für eure tollen Fragen und vielen lieben Dank.
Und ganz viel Erfolg wünschen wir.
Danke.
Gutes Tun mit Fahrradfahren. Bin ich ja großer Fan von. Macht schon Laune, da allein zuzuhören und sich mit Gleichgesinnten dann irgendwie zusammenzusetzen.
Ja, man findet quasi jeden Tag einen Grund, Fahrrad zu fahren und Gutes zu tun.
Ja, das stimmt. Eigentlich könnte man 365 gute Touren machen im Jahr.
Ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, dass auch Menschen mal wieder darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich um Frieden geht, ne? Also, alle Welt redet ja immer nur um Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung und eigentlich wollen wir doch alle den Frieden, wie früher. Wir wollen doch nur so wie früher.
Ein bisschen Liebe, ein bisschen, naja, und so weiter. Ja, du hast absolut recht. Jeder Mensch will im Frieden leben. Wir hatten das hier ziemlich viele Jahrzehnte so und haben das für selbstverständlich hingenommen und auf einmal liegt die Welt, naja, jetzt nicht in Schutt und Asche, aber es ist schon irgendwie einfach sehr mühselig, sich durch die Nachrichten zu ackern, oder? Das macht gerade überhaupt keinen Spaß.
Nee, macht keinen Spaß. Mir fällt gerade was anderes ein.
Ja?
Sind alle Radfahrer friedliche Menschen eigentlich? Ich werde jetzt mal ein bisschen philosophisch.
Also ich glaube, ein sehr, sehr großer Teil schon, weil wenn du viel Fahrrad fährst, musst du dich ja sehr viel mit dich selbst beschäftigen, du kannst Gedanken mal freien Lauf lassen, du wirst dadurch ruhiger, auch durch Sport machen allein bist du ja, hast du ja niedrigeren Ruhepuls, ja, und sowas. Ich glaube, das hat schon Auswirkungen, das auf jeden Fall.
Weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Diese ganzen Fahrradprofis. Na, so wirklich auch die großen Namen. Wenn man die mal so die Möglichkeit hat, privat so ein bisschen kennenzulernen oder mal so, nicht gerade wenn sie im Rampenlicht stehen, das sind immer ganz, ganz ruhige,
gechillte Leute.
Gechillte und auch sehr bescheidene Menschen. Also nur wenige von denen drehen so durch wie die Fußballer zum Beispiel.
Wie die Fußballer.
Oder? Komm.
Ja,
ich habe recht.
Ja, klar, du hast absolut recht. Gebe ich dir recht und ich finde das auch ein gutes Schlusswort. Fahrradfahren macht friedlich.
Genau.
Ja? Ist ja gut.
Ja, hey, ran da mitmachen, rauf auf den Stahlross und für einen guten Zweck.
Weißt du, in den 60ern gab es ja dann auch diese Vermutung, dass wenn man allen Kriegstreibern und Obergurus der Politik und Machthabern der Welt so ein bisschen LSD geben würde, dann wäre die Welt sofort befriedet. Und so machen wir das einfach mit Fahrradfahren. Ja, jedem Führer irgendwie da so ein Fahrrad in die Hand drücken und dann müssen die damit auch ein bisschen rumfahren und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Stell dir mal vor, die nächsten G7 treffen sich auf Fahrrädern.
Ey, pass auf, das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, ne? Aber ich glaube, bei dem letzten G, waren es sieben?
Sechs.
G6-Treffen, genau, beim G6-Treffen, das war ja in Frankreich und da hat dann die französische Fahrradfirma Look allen Staatsoberhäuptern dieses Look-Rennrad geschenkt, also diesen absoluten Ferrari, der
Nein.
auch bei der Tour de France mitfährt.
Nein.
Und dann komplett schön in weiß und nur die Gabel war dann in der Landesfarbe.
Perlen vor die Säue.
Ja, ich weiß auch nicht, was die damit machen. Ich würde mal gerne bei Friedrich Merz anrufen und fragen, ob der vielleicht dieses Fahrrad gar nicht braucht, genau. Denn das war alles Einheitsgröße. Ich denke mal Größe L für den Rahmen, also vielleicht eine 57, 58 oder sowas. Und Friedrich Merz ist ja ganz groß, der ist ja fast 2 Meter groß. Der passt da gar nicht drauf.
Mann, der fährt doch nicht 1 Meter Fahrrad.
Natürlich, der ist Mountainbiker.
Ist der?
Der fährt mit seiner Frau regelmäßig Mountainbike. Der
What?
Kommt da aus dem Sauerland. Da gibt es anscheinend bessere Mountainbike-Strecken als hier in Berlin.
Dafür.
Ja, wird er wahrscheinlich nicht haben, aber der fährt schon ganz gerne Fahrrad. Also den hätten wir schon mal auf unserer Seite.
Kannst du dich an Schäuble erinnern?
Ja.
Der hat immer auf der Krone trainiert mit so einem Sportrollstuhl. Und da sind immer die Bodyguards auf Fahrrädern hinterher.
Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Krass.
Ja. Ja, ja. Den hat mal, Nadine ist ihm mal begegnet, ja. So beim Radfahren, hat mir das erzählt. Weil die Typen haben dann natürlich immer komisch geguckt, ne, wenn man dann so ein bisschen näher da rangekommen ist. Ja, ja.
Wahnsinn. Und dann sind die auf Fahrrädern in Anzügen
hinterher
und so schwarze Sonnenbrille auf wie bei MIB.
Die hatten keine Anzüge.
Na gut, wir driften jetzt auch schon wieder ab. Also, wir hören uns nächste Woche Freitag und wir freuen uns, wenn ihr all euren Freundinnen und Freunden Bescheid sagt, dass es uns gibt. Ciao. Genau.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.